ist der ICF Basel Podcast.
Wir starten heute eine Serie und damit hat er wirklich recht. Und die Serie hat den sinnigen Namen: Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, ne? Was denkst du? Die Frage ist wirklich ein Stück fundamental, ihr Lieben. In den nächsten Wochen geht's wirklich um unsere, um deine, um meine Identität. In der Psychologie wird man jetzt so populär sagen, es geht um dein Selbstbild oder Selbstwahrnehmung. Es geht um unsere Identität. In den nächsten Wochen werden wir uns mit der Frage auf verschiedenste Weise beschäftigen. Wir benutzen auch. Ja, genau. Nochmal die Frage. Wie würdest du das beantworten? Oder wie würdest du den Satz vervollständigen? Ich bin älter. Ich bin verheiratet. Vielleicht sagst du, ich bin Single, auf der Suche. Ich bin zufrieden. Ich bin Student. Ich bin Ärztin. Ich bin leitende Angestellte. Ich bin Verkäufer. Ich bin ein zufriedener Mensch. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? 6 Wochen lang, Leute, werden wir uns genau der Frage stellen, wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage in unserem Leben. Und sie taucht dann und wann in unserem Leben auf ganz unterschiedliche Weise auch auf. Egal in welchem Lebensalter wir sind, ob wir jünger oder älter sind, die Frage taucht immer wieder mal auf, obwohl wir es vielleicht so gar nicht wollen. Bewusst oder unbewusst poppt sie in unser Leben hinein. Wer bin ich eigentlich? Manchmal beantwortet die Frage, wer du bist, beantworten andere Leute das oder stellen die Frage so, dass dahinter schon quasi wie eine Antwort hinter vermutet wird. Ich bin öfters in meinem Leben gefragt worden, Gerald, du bist der Letztgeborene deiner Familie. Ich sagte, ja und? Ja, das merkt man und so. Also, toll, merkt man, weil ich keine Haare habe oder warum? Andere sagen, ja, du warst als Kind, du warst so ein easygoing, so ganz, du konntest dich selbst beschäftigen, selbst Lego bauen, dich konnte man in eine Ecke setzen, dann warst du zufrieden und so. Und andere sagen, ja, du warst wahrscheinlich eher so ein unsportliches Kind. Okay, stimmt? Und andere formulieren so Fragen und sagen damit was über deine Geschichte, über deine Herkunft, über deine Identität aus. Und wir alle haben das erlebt, irgendwann kommen wir in eine Schule und wir lernen neue Kollegen, Kolleginnen kennen, unser Freundeskreis erweitert sich, neue Autoritäten kommen in unser Leben hinein und sie geben uns alle irgendwo einen Input, wer wir denn sind oder zu sein hätten oder in den Augen von anderen vielleicht sind. Und auf einmal werden andere Dinge wichtig, wie unser Style, unser Klamotten und so weiter. Ob man Teil von einer coolen Gruppe ist. Ich weiß das sehr gut in meiner Schulzeit, wie entscheidend wichtig das war, dass man in der richtigen Truppe in der Klasse dabei war. Es gab so eine coole Jungentruppe und die war auch cool bei den Mädchen, die war einfach cool. Und dann gab es so eine Jungentruppe, die war einfach anders. Und es war wichtig, dass man dazu gehörte und irgendwo so mit dabei war und so weiter. Was hat man nicht, was habe ich nicht alles dafür getan, in so einer Gruppe dabei zu sein, einer von denen zu sein, ein Stück meine Identität da drin auch zu finden. Und dann trifft man Entscheidungen, wie man sich denn präsentieren will, wie man aussieht und was man tut. Trifft Entscheidungen, ob man wirklich noch in der Kirche dabei sein möchte, wenn denn die Eltern in die Kirche gegangen sind, wo die Eltern hingehen. Und ich habe mich damals entschieden, nein, ich möchte gar nicht unbedingt in der Kirche so dabei sein. Ich möchte lieber bei denen sein, die wirklich auf den Partys sind und dies und jenes machen. Und irgendwann, und der eine oder andere von uns steht vielleicht sogar gerade vor dieser Frage, kommt es auf im Leben, was soll ich werden? Welches Studium oder welche Ausbildung fange ich an? Oder welches Studium oder welche Ausbildung hänge ich noch an? Und das ist meistens eine Lebensphase, wo man selbst nicht genau weiß, ja, was will ich denn überhaupt und wer bin ich und wenn ja, wie viele und so weiter. Ist halt anstrengend. Für einen selbst und auch für andere. Und hat man sich entschieden, einen Beruf gewählt, eine Richtung gefunden, macht man sich auf den Weg und lernt auf einmal einen Mann oder eine Frau kennen, wo man denkt, wow, doch, wir würden noch zueinander passen. Das wird noch hinhauen. Und irgendwann entscheidet man sich, jawohl, mit der Person, mit dem Mann, mit der Frau möchte ich den Rest meines Lebens verbringen. Und die einen oder anderen heiraten dann und sagen, doch, wir möchten wirklich den Weg so gehen. Und sagen, wow, das ist toll. Und dann kommt die nächste Frage auf, ja, was wird denn jetzt unsere Identität? Jetzt sind wir ja zusammen und wie gestalten wir unser Eheleben, Vater, Mann, Frau, Rolle und so weiter. Wer macht die Wäsche oder wer macht sie auch nicht und lassen wir die Wäsche machen oder was auch immer. Und man ist wieder auch in der Frage, was macht uns wirklich aus, was passt zu uns? Was ist unsere Identität? Die einen oder anderen werden dann Vater und Mutter. Eine tolle Sache, freuen sich, super. Und Kinder beglücken einfach auf einmal diese neue Identität. Und auf einmal gibt es eine wirklich große Veränderung. Frauen erleben das dann direkt, sie werden größer, also vom Umfang. So ein Kind wächst und dann eine neue Familie entsteht. Und auf einmal wird so ein Kind zum Zentrum vom Leben. Und dieses kleine neue Wesen bestimmt auf einmal, wann du schläfst, wann du isst, wo du in die Ferien hinfährst, wie der Alltag aussieht, wie die Wohnung aussieht und Dinge werden auf einmal ganz verändert, werden einen halben Meter höher gegangen, weil Kinder dann auf einmal umherkrabbeln und so weiter und so fort. Sie bestimmen das, was du bisher vielleicht sogar für dich gesagt hast, das ist ein Stück unserer Identität, das ist unser Style, so leben wir und so weiter. Es verändert sich wieder. Und dann kommt es, wie es kommen muss, die Kinder werden irgendwann auch größer und das ist gut so. Und irgendwann sagen sie dann, sie möchten alleine leben, sie ziehen aus, sie möchten nicht mehr mit den Eltern unterwegs sein und machen ihren eigenen Weg. Und dann bist du auf einmal in der Situation, dass du mit deinem Partner wieder alleine bist. Die Wohnung ist wieder leer. Schön, jetzt seid ihr beiden zusammen. Wär's. Schön. Ja. Und man steht wieder vor der Frage, okay, was macht denn jetzt unser Eheleben, unser gemeinsames Leben aus? Was ist wirklich so unsere Identität? Wie wollen wir dieses Leben gestalten, wovon wir überzeugt sind, dass wir das ausgehalten haben und durchgekämpft haben und mit Freude gemacht haben, dass sich das auch weiter lohnt? Leute, Zeit unseres Lebens befindet sich unsere eigene Identität in einem sehr wechselhaften Zustand. Das ist nicht einmal festgelegt und so ist es für dein ganzes Leben. Sondern immer wieder kommen solche Fragen auf und denkst, ja, was passt nun wirklich? Was macht mich wirklich dann aus? Was bist du wirklich? Als du heute Morgen vorm Spiegel standst, oder vielleicht heute Mittag erst aufgestanden, wer weiß, und hast davor gestanden, okay, wer ist das? Ein Waschbär auf Drogen oder was ist das, was ich sehe? Hast du hineingeschaut und denkst, was ist das für ein Typ? Was hast du da gesehen? Was glaubst du, was Gott zu der Frage sagen würde? Wer bist du? Als du heute Morgen in solchen Spiegel hineingeschaut hast, was hat Gott da gesehen, als er dich sah? Als ich mich damals entschieden habe, bewusst mein Leben mit diesem Jesus Christus zu leben. Das war ein Teil von so einer Gruppe von jungen Erwachsenen. Und ich weiß das sehr gut, ich habe mich bewusst dafür entschieden. Ich möchte das, wovon die anderen erzählt haben und was ich denn so ansatzweise in der Bibel gelesen hatte, das möchte ich in meinem Leben wirklich umsetzen. Ich habe diesen Jesus in mein Leben eingeladen, habe gesagt, doch, du sollst in meine Gegenwart, aber auch in meine Zukunft was zu sagen haben. Ich möchte anfangen, mit dir zu sprechen, zu beten. Ich möchte auch über meine Vergangenheit mit dir reden, was gelaufen ist und was nicht gelaufen ist. Als ich mich in der Phase entschieden hatte, hat mein damaliger Mentor zu mir Folgendes gesagt. Er sagte, Ralf, im Grunde genommen sind alle Menschen, also auch du, Ralf, böse. Wir sind alle Sünder. Du auch, Ralf. Vielleicht du ganz besonders. Das ist mir damals nicht sonderlich schwer gefallen, das zu glauben, weil in der Phase war mein Lebensstil jetzt nicht eine Ausgeburt von Reinheit und Klarheit. Von daher dachte ich, ja, das macht mal Sinn. Ich bin Sünder, Gott liebt mich, verstanden. Ich bin Sünder. Und das habe ich lange Zeit auch vielen anderen immer erzählt. Auch die mit mir so sich entschieden hatten, in solcher Phase, so als bewusst als Christ zu leben. Hey, du bist ein Sünder. Du bist eine Sünderin. Das gilt dir. Und dann habe ich Vers in der Bibel entdeckt, dass ich die Bibel zum allerersten Mal durchgelesen habe und habe gedacht, doch, da steht noch viel über die Sünder drin in der Bibel. Jeremia 17, Vers 9. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Und ich habe mir die Verse angestrichen und habe gesagt, ja, das stimmt bei mir. Wer kann das wirklich ergründen, was ich denke und fühle und meine, weiß ja selbst nicht. Denn im Neuen Testament, Römer 2, Stelle angestrichen, ihr aber weigert euch hartnäckig zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn euch Gottes Zorn am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft, wenn Gott sich als der Richter zeigt. Leute, und all die Verse, die haben mich sehr bestätigt in dem, dass du, Ralf, dass ich, Ralf, wirklich ein Sünder bin. Das ist meine Identität. Ich bin ein Sünder. Den Gott liebt, ohne Frage, dem Gott vergeben hat, alles klar, aber über 100 Mal finden wir das in der Bibel, dass so explizit genannt wird, dass wir Männer und Frauen sind, die Sünder sind. Sünder. Und für einige von uns ist vielleicht sogar sonnenklar, weil sie gerade die letzte Woche nochmal durchdenken und sagen, ja doch, ja, war nicht so ganz erfolgreich. Da habe ich gesündigt und dann auch mal nicht so gut gelaufen, den fand ich auch bekloppt und das auch, ja. Ja, stimmt, ich bin Sünder. Wenn ich so an die letzten Woche, die letzten Tage, an den heutigen Tag, an die letzte Stunde denke, doch, könnte hinkommen. Aber nochmals, was hat Gott gesehen, als er dich heute Morgen im Spiegel gesehen hat? Was hat Gott da gesehen? Hat er da den Sünder, Ralf, gesehen? In den nächsten Wochen werden wir einen Teil von dem Epheserbrief durchgehen, hier im ICF. Und zwar den ersten Teil. Den Brief, den Paulus an die Christen damals in Ephesus geschrieben hat. Und wir werden einzelne Texte rausgehen, wir werden gar nicht in den 6 Wochen da durchkommen. Aber im ganzen ersten Teil vom Epheserbrief, da steht sehr viel drüber drin, über die Frage, wie Gott dich heute Morgen gesehen hat. Da steht viel darüber drin, was er wirklich denkt über dich und wie er dich anschaut. Als Mann, als Frau. Und wir werden der Frage nächsten Woche ein Stück nachgehen. Und Paulus hat das damals an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Ephesus, ich sage ein paar Sätze dazu. Ephesus war eine zur damaligen Zeit eine recht große Stadt. Im vorderen Asien hätte ca. 200.000 Leute gehabt. Also eine große Handelsstadt, war sehr bekannt, berühmt, reich. Es gab eine große Bibliothek dort und sehr viele wohlhabende Menschen dort. Eine der größten Städte im damaligen römischen Reich. Und dank dieser großen Handelstätigkeit war insgesamt der Wohlstand relativ hoch in der Stadt. Es hatte ein großes Stadion, passten 25.000 Leute circa rein, das war das Joggeli der Antike. Da fanden regelmäßig große Veranstaltungen statt, Spiele, Musik, alles Mögliche. Mit anderen Worten, in der Stadt war wirklich was los. Es gab noch eine Besonderheit außerhalb von der Stadt, gab es eine Opferstätte, eine Gedenkstätte für die Göttin Artemis. Sie kommt aus der Antike, sie war eine Tochter von Zeus und gehörte zu den 12 höchsten Gottheiten in der griechischen Mythologie. Sie war Göttin der Jagd und des Mondes und Hüterin von Frauen und Kindern. Ihr seht sie. Und dieses Mahnmal stand ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und Tausende und Abertausende Menschen machten sich auf den Weg zu dieser Gottheit. Sehr viele Pilger kamen in diese Stadt, kauften kleine Andenken, kauften kleine Göttinnen Artemis mit zum Daheim hinnehmen, auf dem Fenstersims hinstellen und weiter zu opfern. Und das war ein florierender Handel. Und in die Stadt kommt Paulus. Ephesus war zur damaligen Zeit, könnte man sagen, wie das Epizentrum von Religiosität. Da war wirklich Spiritualität. Da war nicht so mit fromm sein, da ging's wirklich hoch her und zu. Und der Paulus tut es im Epheserbrief noch bewusst aufgreifen. Er schreibt später im zweiten Vers, Kapitel 4, 5, 6 schreibt er darüber, über diese dämonischen Mächte, diesen Kampf, der da stattfindet. In keinem anderen Brief hat Paulus so viel über die Dinge geschrieben, wie in dem Brief an die Epheser. Weil da ging es wirklich zu und her. Das war wirklich ein besonderer Ort. Ungefähr 57 nach Christus kommt Paulus jetzt in die Stadt, er predigt. Und dann, es verrückte, sehr viele Leute entscheiden sich, Christ zu werden. Und sagen, doch, dieser Jesus, von dem Paulus erzählt, dem möchte ich folgen, dem möchte ich nachfolgen. Und so entsteht die erste kleine Gemeinde in Ephesus. Es gab auch einen Riesenaufstand, wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte 19. Das ist die Beschreibung, wie der Paulus dorthin kam. Etliche haben sich aufgeregt, weil der Paulus da gepredigt hat. Ein Riesenaufstand in der Stadt, die liefen in dieses Stadium, stundenlang geschrien, groß ist die Göttin der Artemis und so weiter. Also es gab wirklich so einen Clash, so einen spirituellen Clash in der Stadt. Und das äußerte sich wirklich in äußerlichen Dingen, dass Leute schrien gegeneinander und so weiter. Ein großer Aufruhr entstand. Der Ort Ephesus wurde später zum Epizentrum für Gemeindegründung in ganz vorderen Asien. Lukas ist da hingegangen, Timotheus, Aquila, Priscilla, Johannes, alle waren da. Meine Zeit lang da gelebt, von dort aus wieder weitergegangen und wurden neuen Kirchen gegründet von Ephesus auf. Und jetzt schreibt Paulus, der ist mittlerweile im Gefängnis, er schreibt einen Brief an diese Kirche in Ephesus. Lieber Epheser, ich schreibe euch einen Brief. Wir lesen die ersten beiden Verse. Und da steht Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, eurem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Nochmal. Paulus, ein Apostel Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und so fängt dieser Brief an. Und was schreibt Paulus am Anfang? Er schreibt an die Heiligen. Er begrüßt die Epheser mit Heiligen. Sagt, ihr lieben Heiligen in Ephesus, ihr Heiligen in Jesus Christus, also ihr, die an Jesus glaubt, ihr alle Heiligen, ich grüße euch, Gnade und Friede sei euch. Wenn man das so liest, fragt man sich unwillkürlich, hat er keine Leute gehabt wie im ICF? Waren da wirklich nur so Heilige? Aber Paulus hat sehr wohl, denke ich, einen weiteren Blick gehabt und hat gedacht, ja, da hat es Leute, die sehr glaubensvoll und hingebungsvoll unterwegs sind. Und solche, die es nicht so sind. Da hat es Leute, die diese Kirche in Ephesus wirklich mit unterstützen, mithelfen, finanziell mit ihren Kräften und so weiter, und andere, die das eben nicht machen. Er hat wirklich die ganze Kirche angeschrieben. Die ganze Kirche und sagt, ihr lieben Heiligen. Und damit setzt er ein Ausrufezeichen zu Beginn von seinem Brief und sagt, ihr seid Heilige. Das ist eure Identität. Ihr seid Heilige in Jesus Christus. Und ihr seid nicht Sünder. Ihr seid heilig und nicht Sünder. Mein Mentor hat, glaube ich, die Stelle nie gelesen. Er hat immer gesagt, ich bin Sünde. Obwohl ich mit Jesus unterwegs bin. Und Paulus sagt, schlicht und weg, du bist ein Heiliger in Jesus. Wer von euch ist katholisch aufgewachsen? Soll ich mal sehen? Ja, doch, ein paar. Ihr kennt das, he? Also ich rede jetzt zu euch, die ja katholisch aufgewachsen seid. Ihr kennt Heilige, Familie schon mal in Kirchen gewesen, katholische Kirche kennt das, so Heiligenverehrung, die kennen Heilige in ihren Kirchen. Als Kind sind wir als Familie öfters nach Österreich in die Ferien gefahren und dort, meine Eltern haben immer so verschiedene Kirchen auch angeschaut. Und ich fand das immer noch spannend, so in so katholische Kirche, so in Österreich hineinzukommen, und da gab's so verschiedene Altäre für Heilige. Heilige St. Petrus und Andreas und Barnabas und wie sie alle heißen, keine Ahnung. Und dann wurden da Kerzen angezündet und dann kommt man, Leute beteten vor diesen Altären. Ich fand das immer sehr, sagen wir, was Mystisches so. Die Leute auf den heiligen Bildern erschienen mir sehr menschlich, also aus Menschen wurden sie dargestellt, aber offensichtlich, da gab es manchmal so einen Zettel, da konnte man noch was drüber lesen über die Heilige, offensichtlich waren das Leute mit Superkräften. Irgendwie wie so Spider-Man und Catwoman, was weiß ich, alles irgendwo ganz besondere Männer und Frauen, die was Besonderes getan hatten und deswegen wurden sie jetzt verehrt. Aber Paulus schreibt hier an Normalos. Er schreibt an Leute wie dich und mich. Und ich weiß nicht, wie dir heute Morgen ergangen ist, dass du vor dem Spiegel standst und da hineingeschaut hast und dachte, hallo, heiliger Ralf, schön bist du auch da. Ja, toll, heilige Sarah, fantastisch, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, ob du dich vorstellen würdest hinten an der Bahn nach dem Gottesdienst und sagst, hey, ich bin der heilige Martin. Willkommen, heiliger Andy und so weiter. Wahrscheinlich kommt keinem uns das direkt in den Sinn, uns so vorzustellen. In der katholischen Kirche gibt es einen sehr klar umrissenen Prozess, wie man zu so einem Heiligen wird, wo denn sogar ein Altar gebaut wird. Heiligenverehrung hat so begonnen, und zwar indem Menschen, die Männer und Frauen, als sehr mutiger und konsequenter Weg um Jesu Willen gegangen sind. Häufig sogar Märtyrer wurden, getötet worden sind, außergewöhnliche Gradlinigkeit, außergewöhnliche Mut und Leidenschaft und Demut bewiesen haben und dann Leute um die Leute drumherum angefangen haben, diese Menschen zu verehren. Die Leute sind gestorben und dann hat sich wie so eine Anhängerschaft gebildet. Leute haben gesagt, wow, das war wirklich eine außergewöhnliche Frau. Das war eine außergewöhnliche Mann. Später, und ich finde das was sehr Gutes, wenn man so Vorbilder hat, spätestens in der Heiligenverehrung in der römisch-katholischen Kirche hat man mehr und mehr Regeln eingeführt, was immer mehr ausgeufert ist. Hat auch politische Gründe gehabt, warum man dann versucht hat, das Ganze festzulegen. Das kamen Leute mit so großen Hüten und die haben dann so Regeln gemacht, wie denn wirklich Heiliger, wie man als Heiliger ernannt wird. Ganz kurz. Punkt 1 ist, du musst katholisch sein. Also wenn du jetzt eben nicht aufgestreckt hast, Pech für dich. Man muss katholisch sein. Punkt 2, man muss gestorben sein. Also du kannst diesseits der Ewigkeit kannst du nicht sehr viel davon profitieren, Heiliger zu sein hier. Zweitens, eben, du musst gestorben sein. Und drittens, es muss eine Verehrergruppe sich um dich herum gebildet haben. Menschen, die sagen, der war, ich nehme jetzt mal unsere Youth-Pastorin Sarah Eschmann, sitzt gerade hier gerade vor mir, die hat zu ihren Lebzeiten Außergewöhnliches bewirkt. Das macht sie wirklich. Ich habe gerade vom letzten Next-Gen-Gottesdienst am Freitag gehört, du machst einen super Job, Sarah. Gebt es Sarah mal einen fetten Applaus. Ich finde, tolle Youth-Pastorin. Zu Lebzeiten wirst du schon verehrt. Nein. Eben eine Verehrergruppe meldet sich und sagt, hey, das ist wirklich ein toller Mann, eine tolle Frau gewesen. Und man fängt an, dir ein Denkmal aufzurichten. Ein Mahnmal, ein Grab. Und sagt, wow, zu Ehren von der Sarah haben wir das jetzt errichtet. Punkt 3. Punkt 4. Das wird bekannt und dann wird dein Leben untersucht. Die Leute mit den großen Hüten kommen dann wieder und schauen dann nach, ob das wirklich stimmt, was die Sarah denn so gemacht hat. Oder ob das nur so Geschichten sind, die Leute sich ausgedacht haben. Man überlegt und untersucht und sagt, okay, das war so und das war so. Und dann wird irgendwann ein Fall daraus gemacht. Aha, der Fall Sarah Eschmann. Alles wird gesammelt. Und dann fünftens, die Sache geht zum lokalen Bischof. Der lokale Bischof untersucht das denn auch nochmal. Und sagt, stimmt das wirklich, untersucht das, kontrolliert das, fragt nochmal nach und so weiter. Und wenn er auch einverstanden ist, dann geht die Sache zum Vatikan. Das sind die Leute mit den größeren Hüten denn. Die untersuchen das auch weiter. Sechstens, die Leute fangen an zu beten. Leute fangen an zu beten, dass postmortem, also nach deinem Tod, ein Wunder im Namen von dir, von der Sarah Eschmann geschieht. Dass Menschen geheilt werden, Leute gesund werden, auf eine besondere Art und Weise, Leute Gebete erhört werden im Namen von Sarah Eschmann und so weiter und so fort. Siebtens, der Vatikan untersucht dann die Wunder, die durch sie geschehen sind und ob die Verbindung, eine Erinnerung wirklich dort stimmt. Und achtens, wenn dann alles bestätigt ist, dass das wirklich stimmt, dass das im Namen von der Sarah passiert ist, dann wird sie selig gesprochen. Dann bist du noch nicht heilig. Er selig gesprochen. Dann kommen 9 und 10. Nämlich danach werden weitere Wunder, nächste Wunder erwartet, darum gebetet, dass nur neue Dinge passieren. Und dann erst im letzten Prozess ist klar umrissen. Ich habe es jetzt sehr vereinfacht. Im letzten Schritt wirst du dann heilig gesprochen. Heilig gesprochen. Und wenn du heilig gesprochen wirst, dann kann man zum Beispiel eine Schule nach dir benennen, die heilige Sarah Eschmann Schule oder heilige Sarah Eschmann Weg oder irgendeine Sache. Also dann kann dein Name wirklich noch Bedeutung erfahren. Paulus macht hier was anderes klar. Es geht nicht um das. Er sagt, wir sind Heilige in Jesus Christus. Unsere Identität ist nicht die eines Sünders, sondern die von einem Heiligen. Leute, nicht Sünde definiert uns. Sünde definiert uns nicht. Wenn du Jesus nachfolgst, schreib dir es auf, Sünde definiert nicht dein Leben. Sünde erklärt vielleicht, warum du dieses oder jenes tust oder lässt. Aber es definiert nicht dein Sein. Leute, wir sündigen. Amen. Wir sündigen ab und zu. Wir machen dieses und jenes schlecht. Wir machen das vielleicht mehrmals am Tag. Und trotzdem sind wir Heilige. Trotzdem sind wir Heilige. Leute, später in dem Epheserbrief wird nochmal deutlich. Der Paulus, der verschweigt das nicht und sagt, auch die Heiligen, die kämpfen manchmal mit sehr irdischen Dingen. Ja. Und in aller Zerbrochenheit, in aller Fehlerhaftigkeit, in aller Korrekturbedürftigkeit sind sie trotzdem Kinder, heilige Kinder des lebendigen Gottes. Und Gott sieht sie primär nur so, nichts anderes. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann sieht dich Jesus als einen heiligen Menschen, nichts weiter. Leute, warum betonte Paulus das so extrem am Anfang von dem Brief? Aber nicht am Anfang von dem Brief, sondern er betont es auch in dem Brief an die Korinther, an die Christen in Philippi, an die Christen in Kolosse und sagt das immer wieder, gegrüßt seid ihr Heiligen. Und fängt dann hinterher an, über Dinge zu reden, die wirklich gar nicht gut sind und die alles noch gar nicht funktionieren. Warum ist ihm das so wichtig, von Anfang an festzuhalten? Nur aus einem Grund. Leute, aus der Entdeckung, dass Gott ein volles Ja zu uns hat und sagt, hey, du bist mein Sohn und Tochter, du bist heilig. Das ist unsere Identität und die befähigt uns auch anders zu leben und nicht umgekehrt. Wir fangen an, anders zu leben und geben uns Mühe und dann werden wir irgendwie vielleicht mal heiliger. Leute, nicht wenige, inklusive mir, lesen in der Bibel sehr häufig einen Anspruch. Und wenn man weiter im Epheserbrief nach hinten geht, dann liest man wirklich Dinge, wo sehr deutlich ein Anspruch an unser Leben kommt. Hey, ändert euren Sinn, dies und jenes. Und lesen in der Bibel und lesen Anspruch, Anspruch, Anspruch. Das sollte ich tun, das sollte ich nicht tun. Hier sollte ich mich engagieren, hier sollte ich geben, das muss ich machen, um ein anständiger, netter, frommer Christ zu werden. Anspruch, Anspruch, Anspruch. Und Paulus sagt, das ist nicht der Weg zum Heiligsein. Nein. Der Weg zum Heiligsein ist Zuspruch, Zuspruch, Zuspruch. Und Gott sagt, dir ist vergeben. Du bist mein Sohn, du bist ein Heiliger. Und das ist deine Identität. Nichts anderes. Und mit dem laufen wir umher. Und nur auf der Grundlage hat Paulus überhaupt den Mut, denn später zu schreiben, ändert euer Leben. Warum? Weil ihr Heilige seid. Es ist in euch hineingelegt worden. Es hat nichts mit Mühen und Abmühen und Kämpfen nur zu tun, sondern Gott sieht dich als solche. Und wenn du versagst, er sieht dich immer noch als diesen Heiligen. Im Epheser 1, Vers 7 steht, durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst und unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Das Wort Erlösung, was hier drin steht, das sind wir erlöst, das ist ein Wort aus der Geschäftsfinanzwelt. Aus der Wirtschaftswelt. Und etwas erlösen, das bedeutet, du kaufst wieder was auf, du gibst einer Sache einen Wert, du bezahlst einen Preis dafür und definierst dadurch wieder einen Wert und machst es wieder wertvoll. Und das hat Gott gemacht. Das hat Jesus für dich gemacht. Er hat dich wertvoll gemacht. So wie er am Anfang der Schöpfung gesagt hat, das ist gut. Dem Mensch, dem Mann und Frau. Das ist wirklich sehr, sehr gut. So hat er dich wieder erkauft von all diesen Sünden, von all diesen Dingen, wo nicht unser Leben zerstören und manchmal knechten. Er sagt, ich kaufe das zurück, ich erlöse dich davon. und du bist für mich ein Heiliger. Und so spreche ich dich an. Und das gilt für jetzt und für alle Zukunft. Egal wie oft du versagst, egal wo du unterwegs sein wirst, du bist ein Heiliger. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Wir nehmen noch eine Zeit vom Worship. Und ich möchte speziell für diejenigen unter uns beten, die wirklich unter dem ein Stück auch leiden. Die vielleicht wie ich und ein paar andere so die Bibel lesen, also eine mega Anspruchssache. Wo dauernd Dinge von uns fordert und wir besser machen sollten. Ich möchte euch beten, dass der Heilige Geist heute Abend euch neu erfüllt. Wirklich einen neuen Blick drauf schenkt. Dass Gott dich anschaut und sagt, hey, du bist meine Heilige, mein Heiliger. Und das spreche ich dir zu. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du neu in mein Herz auch heute Abend wieder hineinsprichst. Neu deutlich machst, hey, dass wir nicht nur geliebt von dir sind, sondern dass du uns zutiefst als solche wertvollen und heiligen Persönlichkeiten anschaust. Und dass nicht Sünde, nicht unser Fehlverhalten uns unsere Identität gibt. Nicht die Dinge, die unser Mangel sind. Dinge, die schief laufen oder schief gelaufen sind. Das ist nicht unsere Identität. Spreche das neu auch gerade denjenigen zu, die oft darunter leiden und darum mühen und den Mangel zuerst sehen. Danke, Heiliger Geist, bist du hier und willst uns neu auch erfüllen mit dieser Freude und mit dieser Perspektive, dass wir deine Heiligen sind.